Also dann können wir uns doch mal sehen auf ein Glas Wein. Ja,
genau,
Wein.
Auf ein Glas Wein.
Also es gibt, würde ich mal einfach behaupten, an dieser Stelle wenig Menschen, mit denen ich so eng, so eng verbunden bin wie mit dem Christian. Und ich weiß nicht, ob er das auch so sehen würde. Und habe natürlich irgendwann auch kapiert, wenn man sich nicht zeigt, dann wird man auch nicht gesehen.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Ja, und das ist heute mit einem lieben Freund, das darf ich sagen, Helmfried von Lüttichau. Herzlich willkommen, Helmfried.
Hallo, servus.
Grüß dich. Du bist beim Ringelstädters Rendezvous.
Und ah, okay.
Das habe ich nicht gewusst.
Gut, dass du mich traust.
Und wir tun jetzt so, als würden wir uns nicht kennen,
ja,
beim Rendezvous, und du müsstest dich mir vorstellen. Dann fang doch mal an.
Servus, ich bin, ich heiße Helmfried von Lüttichau. Ich bin Schauspieler, also zumindest habe ich das gelernt, am Theater angefangen. Damit habe ich dann nach 15 Jahren aufgehört, als ich 40 war, wollte Fernsehen machen und bin dann aber auch fast 15 Jahre später nach dieser Entscheidung bekannt geworden mit zwei Serien, Der letzte Bulle, Hubert und Staller. Und dann habe ich aber nach 7 Jahren Hubert und Staller auch damit aufgehört und bin jetzt seit 4 Jahren mit einem eigenen Bühnenprogramm unterwegs, wo ich das Gefühl habe, ich hätte jetzt nochmal einen neuen Beruf und damit bin ich total happy.
Also, das hast du schön gesagt, es ist immer interessant, dass du, wenn du anfängst, über das Bühnenprogramm zu reden, dass dann so wie so ein Schüler du vor deinem eigenen Werk stehst und dir denkst, dass ich das mal sagen kann, dass ich so ein Programm habe, ist schon immer noch besonders, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich denke manchmal, wenn ich so hinter der Bühne sitze und was heißt, meine höchste Zuschauerzahl waren bisher vielleicht knapp 600, aber auch wenn da schon 200 oder 300 Leute ich diesen Sound höre und ich habe meine Gitarre in der Hand und gehe jetzt da raus, und das ist einfach komplett alles von mir und die kommen auch nur wegen mir. Das finde ich immer wieder, ja, ein Wahnsinnserlebnis. Also, oder für das ich auch tatsächlich dankbar bin, dass ich das gefunden habe, rausgefunden habe, dass sich so ergeben hat und dass Leute kommen, also alles zusammen. Ja.
Ich habe ein Geschenk für dich. Wie jeder meiner Gäste kriegst auch du ein Geschenk und das ist... Das Geschenk ist einem Witz geschuldet, den du, und das finde ich auch so charmant, dass du in deinem Programm, gibt es ein paar Stellen, da zitierst du befreundete Kollegen, Künstler und Christian Dramitz natürlich, mich an einer Stelle, und zwar mit meinem von dir hochgeschätzten Gag, dass es Menschen gibt, die sich wahrlich auf ein Glas Wein treffen wollen und ich nach wie vor der Meinung bin, dass das eine der größten Schwachsinnigkeiten ist, die man machen kann, und deswegen habe ich jetzt dir ein Geschenk gemacht und das darfst du jetzt einfach rausholen aus der Verpackung,
okay.
Und dachte mir, das ist jetzt einfach das Gegenteil von einem Glas Wein.
Ui, das sind da mehrere.
1,5 Liter Bottle.
Ah, der sieht sehr gut aus.
Besten Rotwein ist.
Der sieht wahnsinnig gut aus.
Der ist auch sehr
Vielen
gut.
Dank. Also ja, dann können wir uns doch mal sehen auf ein Glas Wein. Ja,
genau,
Wein.
Auf ein Glas Wein.
Genau, das weiß ich noch, weil du da mal gesagt hast, mit dem Glas Wein, dass da Leute sagen, komm, wir können doch mal zusammen ein Glas Wein trinken. Er sagt, da möchte ich nicht dabei sein. Hast
du gesagt. Ja, da möchte ich auch nicht dabei sein. Ich stell mir, was sind das für Leute, die vorher schon wissen, dass sie
ein Glas Wein
trinken? Was? Also entweder dauert das nur eine halbe Stunde oder 10 Minuten.
Genau, kann ja sein, genau, dass wir so 10 Minuten aber haben.
Dann ist es ja ein Termin. Oder in meiner Welt.
Das stimmt, ja.
Was, so, jetzt pass auf, lass uns mal. Ich habe überlegt, wie wir zwei, die wir uns echt lang und auch gut kennen.
Ich habe vorher geschaut oder überlegt, 14 Jahre, glaube ich.
Ja, genau, ja. Sowas.
Ja. 2011 haben wir mit Hubert und Staller angefangen, genau, ungefähr um die Zeit im Winter.
Ja. Stimmt.
Und das sind 14 Jahre her.
Wahnsinn eigentlich, oder? Aber lass uns doch mal, wenn du das gerade schon sagst, lass uns mal kurz versuchen, da hinzugehen.
Ja. Da warst du noch ein ganz junger. Also.
Ja, okay, dann fangen wir gleich mit dem Thema an. Weil was mich am meisten gerade so beschäftigt mit Hubert und Staller ist, dass jetzt ja immer das wiederholt wird alles. Und dass man dann sieht, wie man vor 14 Jahren ausgeschaut hat. Wie gehst du damit um? Weil ich kann es echt kaum anschauen. Irgendwann. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt keinen anderen Beruf, wo man sich selber zuschauen muss, dass man verfällt.
Ja, naja, das ist lustiger und in der Serie besonders. Also das ist mir währenddessen aber schon aufgefallen. Und manchmal denke ich, vielleicht war das ein ganz klitzekleiner Moment auch da, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht sollte ich doch aufhören, weil dem möchte ich gar nicht weiter zuschauen, diesem Älterwerden. Oder denke, vielleicht ist die Kippe auch irgendwann erreicht, dass der Staller dann für den Staller zu alt ist. So, ja?
Das glaube ich nicht.
Aber wahrscheinlich nicht. Aber es war so ein Moment vielleicht, aber kein wirklicher Grund. Aber ich muss sagen, ich kann da zuschauen, weil komischerweise ist der Staller so weit weg, also es ist doch eine Rolle und in der Polizeiuniform und dann nehme ich das eigentlich gar nicht so wahr, dass ich natürlich
dass du
sehe,
das bist.
Ja, oder dass da war der Staller halt noch jünger, aber
okay.
Ich beziehe es nicht auf mich persönlich.
Okay, lustig.
Ich habe da gar keinen, ja, manchmal wenn ich dann so, aber dann denke ich mir, ah, schau mal, da habe ich mir die Haare verdichten lassen mit Million Hair.
Ehrlich?
Ja, und
das habe ich gar nicht gewusst, das damals gar nicht zugeben.
Was? Habe ich das so heimlich wahrscheinlich?
Wahrscheinlich, ja.
Nee, aber dass die ganz dicht waren und da denke ich mal, das schaut ja aus, wie wenn da eine Mütze drauf sitzt.
Und auf der Mütze noch
eine Mütze. Die Polizeimütze. Wo der Christian am Anfang immer behauptet hat, die hätte ich ja nur auf, damit man die Platten nicht sieht. Aber das war ja damals noch gar keine.
Er redet sich halt auch leicht.
Ja,
er redet sich.
Er hat ja keinen. Aber er ist auch nicht der Mützentyp.
Ist gar auch, kein
also, der schaut mit der Mütze, also da würde ihm eine Glatze noch besser stehen wahrscheinlich.
Jetzt gehen wir trotzdem einfach mal in den Herbst oder ins frühe Jahr 2011.
Ja.
Da war, wenn ich mich recht erinnere, haben wir 2010 so eine Art Piloten gemacht. Im Herbst, glaube ich, vorab.
Ja.
Ne, also um zu schauen, ob das überhaupt...
Ja, aber der, naja, im Moment, das war der Film Hansi und Hupsi.
Genau, das meine ich.
Genau, und das war aber noch gar nicht gedacht als Serie, sondern das war eine Idee vom, nicht vom Herbert Kläuber oder und vom Oliver Mielke eben und da hat er uns noch gefragt vorher, wollt ihr das mit Uniform? Und wir so, ja.
Also Land der Berge
quasi. Ja, Land der Berge fortgesetzt als Polizeifilm. Und der lag ja dann irgendwo rum und dann hat irgendwie doch der Oliver Mielke diesen Film dem BR gezeigt, wo die gesagt haben, aber das genau suchen wir ja, gibt es das auch als Serie? Und dann hat er so klick, 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 ja, gibt es auch als Serie, klick, 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 gleich getippt, gleichzeitig so ungefähr. Und die Entscheidung war, glaube ich, im Dezember gefallen, dass wir das machen als Serie und im April oder Februar haben wir schon angefangen zu drehen. Also
jetzt gehen wir da mal hin an diesen Moment. Die ersten Bücher kamen, man hat gedacht, so jetzt hat man mal so einen Job, oder? Also so war das, oder hast du von Anfang an gedacht, dass das was wird, was man, du hast das dann 7 Staffeln gemacht, oder?
Ja, 7 Jahre.
Also 100 Folgen.
116.
Genau.
Plus 93 Minuten.
Hast du das gedacht oder hast du...
Das habe ich nicht gedacht, aber ich habe schon gespürt, dass das was Besonderes ist. A, weil es mit dem Christian war und ich habe mit dem Christian eben schon seit wir quasi Kinder oder Jugendliche sind, befreundet bin. Und auch wenn wir damals fast ein bisschen ein gespanntes Verhältnis haben, wir hatten nicht von Anfang an so unbedingt ein freundschaftliches, aber trotzdem ein enges Verhältnis,
weil?
Wie so ein altes Ehepaar. Ich weiß nicht warum. Irgendwas war meine Art von vom Theater kommend, seine irgendwie eher Lässigkeit, ach komm, hat am Anfang gar nicht, war das nicht unbedingt harmonisch. Aber die Beziehung dieser beiden Figuren hat sofort funktioniert. Wir kamen ja auch aus diesen gemeinsamen Sketchen von dem Land der Berge und konnten sofort miteinander spielen. Das hat funktioniert. Und da habe ich schon gespürt, dass das was Besonderes ist, eine Hauptrolle zu haben. Das hatte ich bis dahin nicht. Eine Serienhauptrolle war für mich neu. Und das zusammen auch noch mit dem Christian. Also es gibt, würde ich mal einfach behaupten, an dieser Stelle wenig Menschen, mit denen ich so eng, so eng verbunden bin wie mit dem Christian. Und ich weiß nicht, ob er das auch so sehen würde, aber wir sind schon sehr eng verbunden. Und dass wir das gemeinsam machen konnten und dabei auch noch eigentlich große Freiheit hatten vor der Kamera, das war schon was Besonderes. Da habe ich gar nicht so sehr daran gedacht, ob das dann weitergeht, sondern erstmal das zu machen war auch anstrengend und bis man sich da das gefunden hat. Und ich weiß eben, wo die erste Verlängerung kam, hatten wir beide Tränen in den Augen, der Christian und ich. Also es war was ganz emotional Berührendes.
Ja, weil es auch so eine Bestätigung war quasi für euch als Couple, ne? Also auch als Menschen. Dass ihr zwei jetzt gesagt ein Ja bekommt und nicht ein vielleicht und schauen wir mal. So diese, weil daraus bestehen ja schon diese beiden Karrieren auch. Aus diesem, dass man oft, also man, wir beide kennen den Christian, dass er sich ja auch oft so nicht verstanden gefühlt hat.
Ja.
Und du ja auch.
Ja,
du
genau. Ich ja auch genauso nicht. Ja, genau.
Und jetzt kam mal was und man sagt genau zu diesen beiden
Ja, genau.
Ja.
So. Wobei das ja lustig war, wo wir dann bei der ARD waren und die uns dann so beiseite genommen haben bei irgendeiner Werbeveranstaltung für diese Smile and Crime und oder Heiter bis tödlich Krimis. Und einer uns beiseite genommen und hat gesagt, macht euch mal nicht so viel Hoffnung. Ihr wisst vielleicht schon, dass ihr nur eher so ein bisschen den äußeren Rand markiert und so.
Was heißt das?
Ja, das heißt, also wir wollen halt mal testen, ob sowas Schräges auch möglich ist, so ungefähr.
Ja,
und dann
ja.
Standen wir aber natürlich ein Jahr später da und haben dann so gefragt, der Christian, da waren doch letztes Jahr noch mehr neben uns hier. Wo sind die denn alle? So, also wir waren dann irgendwann die einzige lustige Krimiserie, die übrig geblieben ist. Und da haben die sich auch getäuscht, weil die gedacht haben, das ist vielleicht zu schräg.
Ja, ist es. Ich finde ja, dass die ersten zwei Staffeln, also gerade wenn man es jetzt anschaut, in was es jetzt so vergleichsweise gibt, unfassbar schräg daherkommen. Also viel schräger, als man es damals empfunden hat.
Ja, damals waren der Christian und ich äußerst kritisch. Wir fanden es eigentlich ganz schrecklich, die erste Staffel. Haben uns beschwert beim Produzenten, beim Oliver Mielke, der ja auch Regie geführt hat. Das führte auch zu wirklichen Spannungen und Zerwürfnissen, weil wir gesagt haben, das ist ja furchtbar, viel zu langsam geschnitten und diese Musik und so bräsig. Und wir wollen was Modernes und so. Aber wir haben halt immer gekämpft und waren dadurch immer in Bewegung. Also wir waren nie so irgendwie so pensionierte oder abgesicherte Seriendarsteller. Wir haben eigentlich von Anfang an dann irre um die Serie gekämpft und auch gearbeitet daran, dass das möglichst immer besser wird und an jedem Dialog rumgepfeilt, auch nicht immer mit der. Ja, also kann man es so nennen. Wir haben an den Dialogen gefeilt. Wir haben sie also manchmal auch nur durchgestrichen, im Auto vor allem, und gesagt, machen wir neu.
Aber halt auch, also ich habe ja die Zeit natürlich auch miterlebt und mit uns da am Set und habe wieder vor kurzem mich daran erinnert, dass du mal so eine Phase hattest. Ich glaube, es war zweite oder dritte Staffel, da wolltest du immer so, bist du auf diesem Profiler da hängen geblieben, dass Staller doch so eine Profiler-Ausbildung gemacht hat. Und dann hast du immer so dir eigene Profiler-Sprüche ausgedacht, mit denen du immer in die Textprobe kommen bist. Und Christian total zur Verzweiflung gebracht hast. Was soll denn jetzt das wieder für ein, das ist kein, alle haben gesagt, Helmfried, das ist keine Weisheit. Das klingt wie eine Weisheit, aber es ist keine Weisheit.
Hast du kann
das
ich nicht aber
voll verteidigt. Ah, okay. Das ist der Staller, genau das ist keine ist. So, und vor kurzem habe ich irgendeine Folge gesehen, wo du dich offensichtlich durchgesetzt hast.
Moment, aber man hat mir auch. Also der,
aber wahnsinnig das, lustig, richtig
das,
wahnsinnig.
Das
lustig.
War mal tatsächlich das Rollenprofil. Das, und dann wurde mir auch das Buch geschenkt von dem österreichischen Profiler, wie heißt er? Ah, der, ich glaube Müller, der immer, das, man muss in die Schuhe, in das Täters einsteigen. Es gibt seine, gab ja auch seinen Podcast, also die Schuhe des Täters, der hat mich immer sehr fasziniert. Er hat immer geschrieben, man muss in die Schuhe des Täters steigen. Und das habe ich, glaube ich, auch immer einbauen wollen. Genau. Und eigentlich diesen Müller, der war für mich Gott, ja, weil der hat sie alle gekriegt natürlich, hat er sofort gewusst.
Und du täuscht dich aber permanent natürlich.
Ja, natürlich. Also der Staller studiert ja alles, zwar mit großem Bemühen, wie es beim Faust heißt, aber doch, er versteht es eigentlich dann auch nicht wirklich oder so, wie er es verstehen will.
Hast du, weil wir gesagt haben, wir gehen in den Anfang rein und da wäre eine ganz entscheidende Frage für mich, die ich dir noch nie gestellt habe. Hast du den Staller von Anfang an gewusst?
Gespürt, ja, im Körper, in meinem Herz. Ich wusste immer, und lustigerweise, das ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe neulich auch von der ersten Staffel irgendwann eine frühe Folge gesehen und war selber erstaunt, wie, mit welcher Sicherheit,
wie fertig der ist,
ich da durchgegangen bin. Also als könnte mich nichts davon abbringen. Ich bin einfach durch, hab drauf losgeredet und das kam mir so unschauspielerisch vor, sondern als würde das so aus mir rauspurzeln. Also als würde ich so sein. Und das ist mir selber aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, doch, ich war da komischerweise mir sicher im Gefühl, wie der ist, wie der tickt, wie der sich bewegt, wie der reagiert, wie der schaut, irgendwie so. Ja. Dann gab es natürlich manchmal auch Bestätigung auch vom Regisseur, vom Oliver Mielke und das ist charmant und so. Dann sehe ich aber manchmal, habe ich das so gemacht, aber habe dann damit rumprobiert mit diesen ganzen Bausteinen sozusagen. Aber im Grunde war ich mir mit dem Staller sehr sicher. Das kam aber durch die Arbeit mit dem Christian vorher an diesen Sketchen von Land der Berge. Also dadurch war diese Chemie von zwei unterschiedlichen Typen im Emotionalen, die war schon gesetzt. Und es liegt auch am Partner, weil wenn der Christian auf eine bestimmte Weise auf mich zugeht, mich anschaut, mich anspricht, dann war das irgendwie fast wie organisch, wie ich darauf reagiert habe. Das hatte auch was mit unserem persönlichen Verhältnis zu tun.
Das Erstaunliche finde ich an diesen beiden Figuren und euch beiden ist, finde ich, jetzt, wo das ja eben 14 Jahre oder jetzt 10, 11, 12, 13, 14 Jahre her ist, dass man fast, und jetzt bin ich auch daran beteiligt, aber ich versuche ja immer so, dann mich so in der Unbeteiligtheit das auch mal anzuschauen, dass man fast froh ist, dass es das gibt. Und zwar in einer metaphysischen, nahezu auf einer metaphysischen Ebene, weil wenn man das Gefühl hat, dass Selbstironie so verkommen ist irgendwie die letzten Jahre, weil sich alle so wahnsinnig wichtig machen und perfekt sein wollen und wenn Polizei und Ermittler, dann muss es immer grausamer sein und noch grausamer. Und bei Huren und Staller gibt es Folgen, wo Leute immer zu mir sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, welcher Fall da gelöst werden soll. Ich schaue das eigentlich nur wegen der Überbringung der Todesnachricht. Und so. Aber geht dir das auch so, dass du dir manchmal denkst, Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil das so ein, für so viele Menschen so ein Fluchtpunkt ja, ist in einer so fürchterlichen Zeit, sowas total, total bescheuert harmlos ist.
Ja, ja, wobei.
Dadurch ist es ja nicht bescheuert.
Genau, ja, würde ich sagen, aber trotzdem, es kommt ohne Anspruch daher, dass es jetzt was Besonderes sein soll. Das ist, glaube ich, was angenehm ist zum Anschauen. Also es geht mir sogar manchmal so, da bleibe ich da hängen und schaue es einfach an und,
ja, ja,
und denke, ach, das unterhält mich jetzt, aber ist gar nicht so schlecht, so eher. Also ich gucke gar nicht und das empfinde ich schon als, ja, also der Christian und ich hatten nur den Anspruch an unsere Dialoge, an unser Spiel, dass es glaubwürdig oder ist und dass es Spaß macht, Freude macht.
Darf ich dir eine ketzerische Frage stellen? Hast du eigentlich, schaust du dann so, Hubert, ohne Staller, hast du das mal geschaut?
Oder? Manchmal doch, natürlich bleibe ich da auch hängen und dann denke ich mal, ja, aber ich gebe schon zu, dass für mich Hubert und Staller sehr, sehr stark mit dem Christian verbunden ist. Also ich sehe die Welt, Hubert und Staller, und ich sehe, dann habe ich manchmal, denke ich mir, ach, jetzt wirkt ein bisschen verloren, der Christian. Da wirklich komme ich mir dann so vor wie so der besorgte
eingreifen
Bruder. Oder ich denke, jetzt würde ich doch gern zu ihm hingehen und sagen, so, sag einmal, Hubschi, spinnst jetzt du oder was ist? Oder so, also, aber ja, das hängt sehr stark für mich von diesem Kontakt ab. Von daher ist es für mich nicht so einfach zu schauen.
Aha. Und wie gehst du damit um, dass jetzt so viele Leute, also mich fragen sie ja praktisch pro Woche 3-4 Mal, fragt mich irgendjemand, wann kommt er wieder zurück? hättest du, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, kommt er aus Italien, glaube ich, Italien war es, wo er abgeblieben ist, der Staller in der Serie. Oder in dem Film dann, er kommt zurück. Würdest du dann weich werden?
Ich glaube nicht, nein, weil natürlich, ich habe immer gesagt, 90 Minuten, wo man das irgendwo war oder sowas, kann man schon auf jeden Fall überlegen. Aber ich glaube, das ist wie eine Phase, die so intensiv ist. Irgendwie ist sie für mich die Zahl 7 auch immer so magisch. Also das waren 7 Jahre, 7 Staffeln.
Ja.
Und ist für mich in einer gewissen Weise dann auch abgeschlossen. Und ich freue mich auch total, dass es das so gibt und dass das so viel immer noch geschaut wird. Und dann kommen Fans, die waren noch nicht mal geboren, als die Serie angefangen hat.
Ja,
also wirklich ganz junge, von 8 bis 98. Ich merke das ja auch bei meinen Shows, bei meinem Solo-Programm.
Ja, wir kriegen es ja serviert jedes Mal.
Dass die Leute dann kommen hinterher, ich gebe ja immer noch Autogramme an der Bühne oder so, und dann wenn die kommen und dann die ganzen Familien, die das auch, was ich auch so irre finde, dass die ganze Familie das gemeinsam schauen kann. Die sagen oft, die Leute, es gibt sonst kein Fernsehprogramm, wo vom Enkel bis zur Oma die gemeinsam davor sitzen.
Das meinte ich eben vorhin, dass das scheint so unser großes Glück zu sein, dass wir da was geschaffen haben, wo ganz vielen Menschen das noch gelingt, dass es wirklich miteinander
genau
ist. Und
ja, und das ist auch was mich nach wie vor wahnsinnig freut. Natürlich kann ich auch deswegen nur auf Tour sein, weil, wie gesagt, ich frage ja das Publikum auch, wer von euch würde denn freiwillig zum Ü60-Newcomer gehen? Ja, das ist der noch dazu von und zu ist. Also die kommen schon wegen dem Staller, und manchmal sitzen sie auch so drin und so nach dem, ja, das möchte ich mal schauen, was macht er denn da, der Staller jetzt? Aha. Mhm. Und so, der redet ja ganz anders.
Ja, ja, das kommt so ja bei dir immer wieder, gell?
Das, ja, das kommt so immer, aber auf der anderen Seite auch, dass die Leute vollkommen fasziniert sind, wie ich also vollkommen authentisch bayerisch reden kann in der Serie, was ich ja privat eben nicht tue. Also
Jetzt haben wir ganz viel geredet über den Staller und über Hubert und Staller und noch gar nicht über den Helmfried, obwohl das ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht stimmt, weil der Helmfried hat den ja, der liebt den ja. Du liebst ja den Staller.
Und der ist natürlich auch ein Teil von mir. Das ist,
glaube ich. Ist das dein bayerischer Teil?
Ja, und es ist auch mein kindlicher Teil, aber auch stimmt, das ist, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Der bayerische Teil könnte es tatsächlich auch sein. Also die Sehnsucht auch nach so einer Verwurzelung. Also dass man irgendwo hingehört, weil ich gehöre nirgendwo hin.
Das ist nämlich das, was mir vorhin klar wurde.
Das rührt mich jetzt gerade fast,
dass du die Frage gesagt hast, dass du so selbstverständlich quasi gewusst hast, wie der ist.
Mhm.
habe ich dich vorhin, haben wir vorhin drüber geredet. Und in dem Moment kam mir das, dachte ich mir, vielleicht ist es eben dieser bayerische Anteil, wenn du der wärst quasi, dann wärst du der.
Das stimmt.
Das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken.
Das stimmt, ja. Das ist mir, wie gesagt, ich finde ich total schöne Frage, weil das kann genau sein, weil das erdet mich auch irgendwo. Es war so lustig, es gab in Schliersee einen, der war auch vollkommen erstaunt, dass ich kein Bayerisch rede und so. Und dann hat er gesagt, mei, wenn du so reden darfst, wir zwei, wir waren so. Also diese, weißt du, die zwei Fingers groß da, wir waren so. Und dann habe ich natürlich manchmal auch vielleicht, hätte ich die Sehnsucht, dass ich einfach so reden darf. Und einfach ein Däuiger war. Aber ich bin kein Däuiger. Ich bin in Bremen Hannover geboren, dann nach Bayern gekommen, dann war ich wieder unterwegs. Ich habe nirgendwo wirklich Wurzeln. In Bayern noch am ehesten, vielleicht auch eben durch die Rolle.
Aber das ist natürlich, es ist ja immer so, dass wenn man nach seinen Wurzeln sucht und nach seiner Identität, dann ist man eben mit sich beschäftigt automatisch und findet sich, glaube ich, auch immer wieder. Und das ist ja für das, was du machst, lebensentscheidend. Gab es eine Zeit, wo du so am Theater warst, wo du dich auch mal komplett verloren, also wo nicht nur diese Heimatlosigkeit in der Nichtverwurzelung ist, sondern auch noch dieses ständige Erfinden von einer Figur im Privaten? Also gab es das auch, dass du so gar nicht du warst?
Ja, und das berührt mich sehr, die Frage, weil das war bestimmt ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben und deswegen bin ich vielleicht jetzt auch so dankbar, dass ich das Gefühl habe, ich komme mir oft sehr nahe, sagen wir mal so. Also die Gefahr hat man vielleicht immer, sich vielleicht zu verlieren, aber man weiß, wie sich's anfühlt. Aber es gab hundertprozentig am Theater und zwar auch längere Phasen, wo ich überhaupt nicht ich war und wo ich irgendwo hin wollte, was mir aber dann auch nicht gelungen ist, weil ich natürlich auch das Unbehagen hatte oder gemerkt habe, das
aber
bin
wo,
ich nicht.
Aber wo wolltest du hin? Wolltest du hin in ein gesehen werden, der Form, dass die dir dadurch sagen, wer du bist?
Ich glaube. Oder ich habe gedacht, der Schauspieler, man muss sich verwandeln oder aber stimmt, ich wollte eigentlich, das gesehen werden ist natürlich für mich bestimmt immer ein Riesenthema gewesen und dann wusste ich aber nicht, wie das geht, weil die haben ja am Theater so ganz anders mich oft angeschaut, wo ich das Gefühl hatte, das geht und dann habe ich versucht, also so wie wenn einer schaut in eine Richtung und dann schaut er nach rechts und dann springst du auch nach rechts, zieh mich, dann schaut er wieder nach links, dann rennst ganz schnell nach links, na, hier bin ich, also so als würde man immer ins Blickfeld rennen und dadurch auch sich verstellt und so tut, als wäre man so ein Schauspieler oder so und dann hatte ich manchmal das Gefühl, ich werde gar nicht ernst genommen oder und dadurch habe ich mich schon verloren oft.
Ich finde ja bei dir, also dieses Verlorensein, finde, dass man das immer mitspürt, wenn du spielst. Also was natürlich dem Ganzen die echte Komik gibt, weil nur lustig ist nicht lustig, wie wir wissen. Und vielleicht ist es das, ich frage mich das manchmal bei dir, weil du eben von dieser Theater-Ding kamst. Und vielleicht hat es dich auch deswegen so angesaugt, dann vom Leben quasi, an diesen Staller, weil der das so alles beantworten kann, auf eine komische Art, aber eben, wo du das alles brauchen konntest, was du vorher quasi nicht warst.
Ja, genau. Ich hatte
oder weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das und da denke ich auch manchmal, das war so, natürlich habe ich immer versucht, an meiner Art von Komik zu arbeiten, in jeder noch so kleinen Rolle und habe dann mir so Kommentare angehört wie, Helmfried, das ist Fernsehen, 20.15 Uhr. Aber man könnte doch, nein, man kann nicht, weil so.
Ja.
Und plötzlich kam das alles in dieser Rolle zusammen und ich konnte es plötzlich einfach tun, hatte die Freiheit aber ja, es hat mich auch dahin gesaugt tatsächlich. Also ich habe auch jede Anstrengung in Kauf genommen, weil ich gespürt habe, dass das wahr ist, was da ist und nichts mit dem bisherigen zu tun hatte, wo ich immer das Gefühl hatte, ich tue so, als ob. Ja.
Hast du das Gefühl, wenn du so deine Schauspielerinnen und Schauspielerkollegen anschaust, weil ich habe das öfter, dieses Gefühl, dass ganz viele Leute diesen Beruf ergreifen, die sich im Leben dafür entschieden haben, viele sein zu wollen, damit sie nicht einer sein müssen. Mhm. Erkennst du das? Weil das hört sich ja ähnlich an, wie es dir erging quasi, ja? Das ist eine Verwandlung, man muss irgendwie sein und dadurch verhindert man eigentlich, man einer zu sein, man selbst quasi. Merkst du das mittlerweile bei anderen?
Ich glaube, also du hast den so rum beschrieben, aber ich hab das Gefühl, ich wollte immer einer sein und habe aber gedacht, man muss als Schauspieler immer halt mehrere sein. Also eher umgekehrt.
Ah, okay.
Ich habe eher immer danach nach mir gesucht. Und ich sehe oft bei Schauspielern manchmal ganz erstaunt, dass die das gar nicht tun.
Nee.
Dass die vollkommen zufrieden sind damit, dass sie der und der sind.
Ja,
während ich will immer ich sein, sozusagen. Ja? Ja. Ich bin immer ganz, denk, was? Wie jetzt? Und dann finde ich Schauspieler manchmal komisch und manchmal habe ich auch schon gedacht, ich hätte den falschen Beruf. Ich würde es vielleicht heute nicht mehr werden wollen. Oder ich wollte ja auch vielleicht Designer werden oder habe gedacht, irgendwie.
Wollte gerade fragen, was hast du.
Mich zeigen wollen oder Maler, mich zeigen wollen in meinem Werk sozusagen. Also aber ich habe immer gedacht, da bin ich nicht gut genug und nicht begabt genug. Deswegen und Schauspielerei, das war halt so. Weil das halt schon im Schülertheater war, ich dann bei den Lehrern sehr erfolgreich und habe gemerkt, das kann ich. Ich kann mich ausdrücken auf der Bühne und ich habe auch eine gewisse Präsenz offensichtlich. Davon war ich relativ überzeugt. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich manchmal heute Kollegen sehe oder Schauspieler sehe, dann denke ich, die sind so, das kommt mir so anders vor und eben genau, als würden die den Weg genau andersrum sehen oder als ich.
Ist, glaube ich, auch so. Also ich habe mit Lars Eidinger mal ein längeres Gespräch gehabt, auch für eine Fernsehsendung. Und dann hat der gesagt, das werde ich nie vergessen, ich spiele jetzt den Talkshow-Gast. Ich weiß, wie das geht, also mache ich dir den quasi. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber dann, das heißt das auch. Und dann sagt er, ja, er spielt ja auch den Vater daheim. Und er spielt auch den Ehemann. Er spielt die halt alle.
Was?
Und dann ich dachte mir so, das kann man doch nicht machen. Doch nicht bringen.
Ja.
So. Dann sagt er, nee, das ist in seinem Selbstverständnis ist er quasi, das ist die maximale Authentizität quasi ist, zu checken, dass man gar nicht ist. Mhm. Sondern dass man eben in jeder Situation quasi qua Talent anbietet, was einem dazu einfällt.
Das verstehe ich. Ja.
Ich verstehe es auch, aber es ist also maximal weiter entfernt von mir gibt es gar nicht.
Das würde ich auch so, würde ich genauso sehen. Das habe ich, und dann habe ich halt immer gedacht, auf der Bühne habe ich immer diesen Ausdruck gesucht und ich weiß noch, dass ich mal in den 80ern war das, nach einem Nick Cave-Konzert auf die Bühne gesprungen bin, weil irgendwann gesagt, so muss doch Theater sein. Ich habe gerade Nick Cave gesehen, das mit dieser. Und dann haben mich alle irgendwie angeguckt. Ich habe, glaube ich, auch sehr komische Bewegungen gemacht in meinem Kostüm, was ich da anhatte. Ich glaube, es war auch ein maßgeschneiderter Anzug. Haben gesagt, Und das kommt ja auch in meinem Bühnenprogramm auch vor, dieses nach dem Helmfried, ja, mach am besten einfach mal gar nichts. Sag, wieso? Ich hatte immer den Drang, wie gesagt, mich zu zeigen und habe natürlich irgendwann auch kapiert, wenn man sich nicht zeigt, dann wird man auch nicht gesehen. Also,
stimmt ja auch.
Wenn man immer jammert, sagt, niemand sieht mich. Ja, zeig dich, dann sieht man dich vielleicht. Und aber da sehe ich eben die Diskrepanz manchmal zu Kollegen, wo ich denke, aha, denen reicht es, die verschwinden sogar gerne hinter dieser Rolle. Und das ist mir aber unangenehm eher. Also, oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur Werkzeug des Regisseurs, da kriege ich sofort Widerstand und will das sofort einreißen, diesen Respekt.
Jetzt hast du ja noch was anderes, was in deinem Programm auch permanent mitschwingt, und das ist so eine unerfüllte Liebe, Leidenschaft, und da wirst du auch so kindlich, also da hat man dich so gern, finde ich, weil du es auch so zugibst, und das ist diese, wenn du deine E-Gitarre da auf der Bühne umhängst und quasi der Musiker, wobei es gar nicht um den Musiker geht, was ich fast so lustiger finde, sondern nur um den Rockstar. Du sagst nicht, ich wäre gerne ein guter Musiker geworden, sondern du sagst, ich wollte einfach nur Rockstar sein.
Gut, das ist natürlich die Überspitzung im Programm.
Aber ist das wirklich die Überspitzung? Das frage ich mich.
Jein, sage ich mal so. Ich weiß, dass mir Musik machen irrsinnig Spaß macht. Und ich habe mal schon mal in einer Schülerband gespielt. Das war, glaube ich, am Nationaltheater Mannheim oder irgendwie so, hat man in so einem Proberaum so ein ganz kleines Eck, und da war einer, hat Schlagzeug gespielt und E-Gitarre. Ich habe damals Bass gespielt. Und ich weiß, wir haben auch eben Knocking on Heaven's Door. Und ich habe so bei den ersten Tönen gemeinsam Tränen in die Augen gekriegt, weil allein dieses Zusammenspiel und gemeinsam Musik machen für mich was ganz, ganz Großartiges ist.
Naja, weil es natürlich wieder Verortung ist.
Ja, stimmt. Das ist wie
Familie. Genau. In dem Moment ist es die maximale Verortung, genau, es gibt hier nichts. Und jetzt.
Und dann habe ich irgendwie über Keith Richards eine Doku gesehen auf Netflix, und der irgendwie andauernd zu irgendwelchen Menschen hingeht und mit denen Musik macht. Und weil die Stones ist ja nur ein winziges Projekt halt, wo der halt auch ab und zu mal mit, ja, also so wie wenn ich halt bei Kubert und Staller ab und zu einen Gastauftritt hätte. Aber der geht immer irgendwo hin und spielt mit Leuten und sagt dann irgendwie, es gibt nichts Geileres, als wenn man diesen Groove spürt, dieses Gemeinsame. Und das würde ich schon auch so sehen. Ich habe schon eine große Sehnsucht auch nach Musik. Und ich habe ja mit dem Christian tatsächlich, wo ich damals Geige gespielt habe, und ich weiß noch, dass wir in dem Elternhaus vom Christian, da waren wir beide 14, 15, den langsamen Satz aus dem Vivaldi-Doppelkonzert, ich konnte nur den langsamen, gemeinsam gespielt haben. Und ich weiß, dass das dann so ein großes Glücksgefühl war, dieses gemeinsame Musik machen. Insofern ist die Musik schon ein großer Wunsch und hat sich in meinem Programm auch durchaus weiterentwickelt, dass jetzt sehr oft tatsächlich Menschen sagen, warum machst denn du nicht einfach mal ein Musikprogramm? Ich höre dich so gern singen. Du kannst toll singen. Und so. Und Gitarre spielen.
Was macht das mit dir, wenn dir das jemand sagt?
Das freut mich, und ich werde in meinem zweiten Programm das Musikalische auch durchaus ausbauen, sage ich mal. Und dann will ich aber auch aufpassen, dass ich nicht behaupte, ha, jetzt kann ich's, sondern ich glaube, wenn ich da ehrlich bleibe und nur so weit das mache, wie ich es eben kann oder wo mein Gefühl dazu noch dabei ist, auch das der Sehnsucht, dann glaube ich, könnte ich das auch. Dann kann ich schon ich kann schon singen. Gut, ich habe am Theater schon die Drei-Groschen-Oper, den Peachem gesungen mit dem Ensemble Modern in Frankfurt und so weiter. Ich kann schon auch singen, sagen wir mal so. Aber das ist ja nochmal was anderes, und genauso ist der Unterschied, ob du spielen kannst, nochmal was anderes zur Bühne, wenn du alleine mit einem Soloprogramm auf die Bühne gehst. Also sicher, als Schauspieler kann ich schon was spielen, aber jetzt alleine mit deinem Text vor Leuten zu stehen und 2 Stunden die quasi bei dir zu halten, das ist nochmal was anderes als Schauspielerei. Also, und so ist es mit der Musik auch so. Sicher, wenn ich im Schauspielabend singen kann, heißt es aber noch nicht, ich kann jetzt ein Konzert geben und Leute mit eigenen Liedern.
Bist du eigentlich, ich überlege jetzt gerade, bist du eigentlich ehrgeizig? Also willst du was können, wirklich, oder willst du es zu deinem machen, quasi? Also ist das, was ist dein Antrieb? Ist dein Antrieb Ehrgeiz im wahren Sinne, oder ist es, du willst was für dich Neues haben?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Und da könnte ich wahrscheinlich sagen, beides. Ich habe aber erst jetzt tatsächlich gelernt, durch eine für mich schlechte Erfahrung mit der Gitarre auf der Bühne, dass ich tatsächlich üben muss. Und das habe ich wie vernachlässigt. Ich habe gedacht, ja, das kann ich doch. Aber jeder Musiker weiß, das kann ich dann schon, kannst du nicht auf die Bühne gehen. Das ist, ja. Das, also.
Da musst du schon sehr, sehr.
Noch. Und also, das heißt, man muss tatsächlich auch rein technisch einfach stundenlang bestimmte Dinge immer wieder üben. Und da bin ich dann schon ehrgeizig, aber natürlich steht auch die Sehnsucht nach dem Ausdruck, also mich auszudrücken, die ist auch ganz stark. Ob ich da ehrgeizig bin, Ehrgeiz würde ich eigentlich, aber ich bin sehr diszipliniert dann und auch sehr beharrlich und bleib da dran und auch fleißig. Oder ich weiß schon, dass, ich meine, wenn ich in einem Jahr Premiere mit meinem neuen Programm und ich weiß, dass ich eigentlich jeden Tag da was arbeiten muss und ich weiß, dass ich eigentlich auch viel mehr Gitarre üben muss für das, was ich da möchte. Ich habe schon so ein Gerüst und Ehrgeiz, ja.
Na, vielleicht ist es eher die Disziplin, oder?
Ja, das schon. Also
das fällt dir zumindest, soweit ich dich kenne, nicht schwer.
Nee, das fällt mir nicht schwer. Genau, ich bin dann doch, manchmal wundere ich mich, wo ich die Disziplin hernehme. Aber ich habe dann auch gemerkt, wenn du so eine 2-Stunden-Show am Abend machen musst und das 3 Tage hintereinander, muss man doch relativ fit sein.
Ja, ja,
total. Und da kann man sich nicht gehen lassen und sagen, jeden Abend feiern. Und also in meinem Alter schon nicht.
Ja, aber das geht ab 40 nicht mehr.
Okay, gut, da bin ich ja beruhigt.
Nee, das kannst du schon machen, aber dann hast du ein veritables Problem an der Backe.
Genau.
Das wirst dann auch nicht mehr los, glaube ich.
Ja, und das finde ich aber auch toll, weil wir haben schon mal drüber geredet, es gibt eigentlich auch nichts, wenn man auf der Bühne steht, wo man mehr im Moment ist, als eben dieser Moment, wenn man...
Natürlich nicht.
Und zwar nicht Theater. Am Theater gehen dir nebenbei noch irgendwelche Sachen, weil du läufst im Theater ja in einer vorgegebenen Inszenierungsspur.
Ja, aber es ist, glaube ich, das große Geschenk des Solospielens auf der Bühne ist, dass das Kognitive und das Emotionale bei nichts anderem so deckungsgleich passiert, genau, wie bei dieser Tätigkeit.
Ja.
Das, glaube ich, geht tatsächlich nur noch bei Einzelsportarten. Also stelle ich mir immer so vor, wenn man mit der Andrea Petkovic drüber geredet, die gesagt hat, sie findet immer, dass das Musiker oder Konzert, also wenn sie ein Konzert anschaut von Künstlern, wenn einer da am Flügel sitzt oder so und was spielt und singt, dann sagt sie, das ist für sie genau das gleiche wie Tennis spielen. Du kennst auf der einen Seite, weißt du, wie das geht, und auf der anderen Seite bist du permanent mit deinen Gefühlen beschäftigt, das irgendwie so zu machen, dass es für dich und für die anderen irgendwie halt geht. So. Und das ist im Idealfall am Schluss Applaus, tosender Applaus, je mehr, umso besser. Also auch dieses Rauschhaft hinarbeiten, ja, auf was Rauschhaftes. Und ich habe zum Beispiel Jahre und ganz lang dafür gebraucht, also das habe ich bei dir zum Beispiel, da bewundere ich dich dafür, weil du das von Anfang an konntest. Ich habe den Moment, für mich war ein Abend zu Ende, wenn ich fertig war. Aber der Abend ist zu Ende nach dem Applaus. Und für mich ich war so in diesem, dass ich das gut mache, also so wie ich es halt gelernt habe, dass man Sachen macht, dass, dass ich den Applaus nicht mitbekommen habe in Wahrheit.
Ach so.
Ich habe okay, meine Arbeit war fertig quasi und ich habe das gar nicht emotional nicht bekommen, wofür ich es eigentlich gemacht habe.
Ja, verstehe.
Ja. Das ist mir erst viel später bewusst geworden, dass seitdem ich das aber anders mache, zum Beispiel finde ich so Abende auch überhaupt nicht mehr anstrengend, in Wahrheit.
Ja.
Weil ich ja, die Belohnung ist ja mit drin schon.
Und die, ja, aber die ist ja auch währenddessen schon, also vielleicht spüre ich tatsächlich das nochmal, auch nochmal ganz anders.
Das,
was vom Publikum währenddessen schon kommt, das gibt mir schon so viel Kraft, weil im Theater ist ja komplett anderes. Da hast du eine vierte Wand, dann hast du eine Inszenierung, das ist nicht deine. Manchmal denkst du auch, so ein Scheiß, was der da inszeniert hat, das ist ja grauenvoll. Und dann spürst du schon Reaktionen vom Publikum und sagst dann irgendwann, ja, heute wieder Abo El Grau. Die reagieren nicht, die lachen nicht. Und also es ist Distanz. Wenn ich ja auf die Bühne gehe und dann werde ich ja oft gefragt, ist es nicht komisch, dass man da alleine ist? Und dann sage ich, nee, ich bin da nicht allein. Ich habe ja den Partner, der sitzt ja da unten. Und ja, das spüre ich ganz, ganz stark als Energie und als Partnerschaft.
Das spüre ich auch. Also ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, es ist wirklich der Unterschied, dass wenn du das, ich meine, ich habe das, was du jetzt quasi vor 4 Jahren gemacht hast, habe ich vor 20 oder vor 25 Jahren gemacht. Das heißt, du hast eine ganz andere Strecke von Ängsten und von Versagensdingern auch. Also ich meine, wie oft habe ich gespielt und gesagt, keine Sau klatscht und keine Sau hat gelacht. Nix einfach. Das habe ich, glaube ich, manchmal, also jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich hatte das bestimmt bis vor 5, 6 Jahren immer noch so in mir drin, dass ich erstmal voll besetzt an Zirkus Krone und ich denke immer noch, ich muss schauen, dass ich da durchkomme.
Ich weiß schon. Ja, ja, ja.
Weil es kann sein, dass das nicht...
Natürlich. Wobei ich mir das immer noch vor jeder Vorstellung habe ich diesen Gedanken, heute wird es nicht funktionieren.
Ja, ja klar.
Weil du weißt es ja wirklich nicht.
Ja, aber der ist ja lebensentscheidend. Das ist, glaube ich, der wichtigste Moment.
Ja.
Weil du ab da positiv überrascht wirst.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Wenn du denkst, ah, oh, bin ich super, das, ich gehe da raus jetzt.
Herzlichen Glückwunsch für den Abend. Genau. Den hält niemand aus, außer dir.
Genau. Ja, aber das, natürlich habe ich jahrelang halt Erfahrung im Theater.
Heute werde ich geil sein.
Ja, oh Gott. Kinder, das pisse ich euch in den Schnee.
Ja, ja, mal rauskommen. Na, wie bin ich? Mir war dieser Spruch. Jetzt haben wir die ganze Zeit über mich geredet. Lass uns über euch reden. Wie findet ihr mich?
Genau, ja. Ja, oder genau, wir reden immer genau über mich. Reden wir doch mal über dich. Wie fandst du mich in meiner letzten Rolle? Genau.
Oh Gott. Jetzt würde ich gern, jetzt haben wir den Musik, das mit der Musik haben wir beleuchtet. Es gibt noch einen Teil, und das war eigentlich der Teil, wo ich dich als Helmfried, jetzt nicht als also den authentischen Teil im Staller mal weg, das war gar nicht lang nach, es gab nach der zweiten Staffel oder während der zweiten Staffel, da habe ich damals das Vereinsheim gemacht und dann kamst du mit einem Gedichtband und hast und jetzt wissen wir beide, das ist so, Gedichtband ist ein bisschen so, wie wenn der Popstar mit einem Jazzabend kommt und man sagt, naja. Und da hast du aber, ich finde, da hast du das erste Mal dich gezeigt in deiner, also in diesem wirklich kleinen Helmfried-Kosmos von, ich mach ein Fenster auf, schau da raus in diese Welt. Da fällt mir etwas auf, ich schreibe das auf und lese es euch vor. Mehr war das nicht, fand ich. Und trotzdem war es so groß. Also im Sinne von, nennen wir es mal poetisch. Wo ist das heute bei dir? Hast du das, lebst du das noch?
Ja, auf jeden Fall. Es ist, finde ich, sehr berührend, die Beschreibung. weil das war damals für mich auch so ein besonderes Erlebnis, weil ich vorher so eine Angst hatte. Ich hatte wirklich so Schiss in der Hose. Ich habe gedacht, hier sind nur Kabarettisten und ich komme hier mit einem Gedichtband. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe aber angefangen auch zu erzählen dazu, weil ich gedacht habe, das nur lesen. Ich wollte jetzt nicht der Wasserglas und Lesebrille, sondern ich habe eigentlich auch dazu auch entertained, aber ohne das zu verraten. Das ist mir vielleicht intuitiv gelungen aus der Angst. Das weiß ich noch. Und es gibt einen Spruch von H.C. Artmann, oder ein Spruch ist ein blödes Wort, fast dafür ein Satz, der gesagt hat, beim Schreiben kommt es nicht auf das Veröffentlichen an, sondern darum, sprich poetisch leben, sprich handeln zu wollen. Und den habe ich mir mal aufgeschrieben. Also das poetisch Leben heißt, dass man auch die Welt eben mit den Augen sieht, der Poesie oder der, wo einem Kleinigkeiten oder Gefühle auffallen. Und jetzt eben für das, apropos, weil es Musik machen darum geht, habe ich schon 3 Songs geschrieben. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so viel anders ist wie beim Gedichteschreiben, weil da gibt es plötzlich einen Satz, der einem einfällt und im Kopf ist. Und den verfolgt man weiter, manchmal ohne Erfolg, manchmal aber ergibt sich daraus was, ein Text, ein Gedanke, ein Gerüst. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dann eine Gitarre nehme, kommt auch eine Melodie. Und das ist was...
Du fängst jetzt das Songschreiben an.
Ja, gell? Aber ohne das, lustigerweise würde ich jetzt gar nicht sagen, ich schreibe jetzt.
Nein, so habe ich es gar nicht gemeint.
Sondern das ist wie, kommt zu mir, das Gedichteschreiben ist auch irgendwann in einer bestimmten Situation zu mir gekommen, da habe ich einfach irgendeinen Satz auf einen Zettel geschrieben und dann habe ich gedacht, oh, das könnte ja ein Gedicht sein, hä? So nach ein bisschen längerer Zeit, und so geht es mir jetzt mit den Songs. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht kommt es auch in dem neuen Programm vor, aber ohne dass ich mir jetzt vornehme, also Leute, ich gehe jetzt mit eigenen Songs auf die Bühne, sondern ich werde auch das zur Verfügung stellen und das, diesen Prozess, weil da bin ich wieder bei H.C. Artmann, diesem österreichischen wunderbaren Lyriker, der sehr viel im Dialekt geschrieben hat, denn dieses poetisch leben wollen, das, also da, als wäre das, habe ich dann manchmal gedacht, das Leben selbst wie ein Kunstwerk, und alles, was man tut, dient auch dazu, es zu verschönern, eine Wahrheit zu finden, dem eine Form, eine Gestalt zu geben. Deswegen gibt es eigentlich auch nichts Sinnloses, weil alles da irgendwie dazugehört. Und das ist an diesem poetisch Leben Begriff eben für mich so interessant. Und deswegen, ich schreibe jetzt nicht mehr Gedichte, aber wie gesagt, mit den Songs hat es plötzlich angefangen. Das kam aber zu mir.
Das ist total interessant, weil, sag ich mal, wenn man 14, 15 ist, dann schreibt man erstmal ein Gedicht. Und dann lernt man Gitarre und dann schreibt man einen Song. Also so geht's eigentlich los.
Ja, bei mir endet so.
Na, was heißt enden, um Gottes Willen? Na, aber es ist total interessant, dass ich finde, dass bei dir vieles so umgedreht ist im Leben.
Ja,
das ist doch keine falsche Wahrnehmung.
Nee, das stimmt auch so.
Aber ich habe immer wieder das Gefühl, bei dir ist es so andersrum und dadurch stimmt's aber.
Ja.
Und wenn du aber versuchen würdest, es so zu machen, wie es gehört, dann wird es überhaupt nicht funktionieren.
Nicht gar nicht. Nein, ich habe auch manchmal das Gefühl, als würde ich jetzt erst bestimmte Dinge nachholen, die ich eine Zeit lang in meinem Leben einfach nicht machen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Oder also als würde ich jetzt eine Phase haben, wo andere, da höre ich dann ganz oft, ja, aber das hat man doch mit zwischen 40 und 50. Ich habe dann neulich irgendwie gesagt, was gibt Schöneres, als sich mit fast 70 wie ein Anfänger zu fühlen. Also dieses Entdecken von neuen Sachen und so, aber das nehme ich mir ja nicht vor. Ich sage ja nicht, also im Alter muss man immer neugierig bleiben. Also, muss man bestimmt, aber das kann man sich nicht vornehmen. Mhm. Ich kenne auch Menschen, die dann so eine Form von Gelassenheit und Weisheit auf einer anderen Ebene bekommen und auf was zurückblicken können, das ist auch bestimmt toll. Aber ich habe so das Gefühl, ich kann gar nicht so viel auf was zurückblicken, weil ich es noch nicht war. Mhm.
Verstehst total, was du meinst.
Aber?
Nein, nix aber. Nee. Verstehst total, was du meinst. Und glaube, dass das noch gar nicht war. Auch das war es noch nicht. Wenn du jetzt gerade so in die Hinein spürst und sagst, wird es das Erste, was dir einfällt, wäre lustig, wenn du es finden würdest, wo du sagst, das, wenn jetzt zu mir käme als Nächstes, darüber würde ich mich total freuen.
Ich glaube, es schreiben, also tatsächlich schreiben, weil mir diese Tätigkeit irrsinnigen Spaß macht. Aber da hänge ich jetzt immer noch bei den Songs, beim Musikmachen, beim wirklich also das ist ja auch die Sehnsucht nach dem Rockmusiker, die ist ja auch die da oder an dem Rockstar, diese für mich optimale Selbstausdruck. Ich war neulich bei Nick Cave und ich habe wieder bei Nick Cave, ja, für mich ein Riesenidol, der ist so alt wie ich, ein Jahr jünger irgendwie. Und ich habe diese Energie, die der Mann hat. Und dann habe ich neulich auch einen Dokumentarfilm über Nick Cave gesehen, wo Birthday Party, die ersten, die Anfänge, bis die Band sich aufgelöst hat, was die ausprobiert haben, wie der Mann irgendwie die schrägsten Dinge versucht hat, immer dieser. Auch der hat für mich einen ganz starken Drang, sich ganz speziell sich selber auszudrücken. Und das macht er mit Ende 60 auch und rockt ein Olympiastadion. Das war für mich total berührend. Und wenn der sich dann verschwitzt ans Klavier setzt und einfach singt Into My Arms, Oh Lord, und das ganze Olympiahalle singt mit und geweint gefühlt mit, ohne dass es sentimental ist, das ist für mich großartig. Und da liegt natürlich für mich auch, glaube ich, eine große Sehnsucht nach diesem wirklichen Ausdruck meiner selbst. Und da habe ich manchmal das Gefühl, den habe ich eben noch nicht wirklich gefunden. Vielleicht ist die Suche, reicht die auch. Vielleicht muss man den nie finden. Ich denke manchmal, ich will gar nicht wohin. Also würde ich jetzt nicht sagen, nee, beim Fernsehen mehr kann ich eigentlich nicht erreichen als Staller. Aber diesen Ausdruck, den habe ich manchmal in meinem Programm an Stellen, wo ich das Gefühl habe, so jetzt ist das für mich identisch mit mir oder auch mit dem Publikum und da. Aber wo das genau liegt, das weiß ich vielleicht nicht. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass darum. Also ich glaube, das darfst du nie wissen.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich. Ja.
Weil das wahrscheinlich würde dann das alles andere, was mitgeliefert wird von dir, also dieser ganze Charme, dieser ganze Zweifel, diese ganze Selbstironie, diesen Liebenswert, das wäre wahrscheinlich alles mit einem Schlag weg, weil dann wärst du wahrscheinlich wieder der von früher. Der aber diesmal wüsste, wer er ist. Also, und ich glaube, dass das wahnsinnig unangenehm ist.
Ja, das kann sein, ja.
Aber es könnte doch sein, oder?
Ja, ja, genau. Das wäre wahrscheinlich ganz schrecklich, wenn das. Aber fühlt sich natürlich auch das mit dem allen drumherum auch nicht immer nur gut an. Aber auch da.
Aber es fühlt sich an.
Es fühlt sich an, ja. Also lebendig fühlt sich es auf jeden Fall an. Und das will ich natürlich auch überhaupt nicht loswerden. Also dieses Gefühl, am Leben zu sein. Und wo ich manchmal, natürlich denke ich auch manchmal an den Tod oder an dessen, wo ich dann denke, das würde ich auch gerne super hinkriegen. dass ich mit einer Bewusstheit dann auch gehen kann. Das wäre ja die größte Aufgabe. Das ist schon, das wäre ein Ziel, apropos. Da, wenn ich mir das vorstelle, dass ich ja mit einer gewissen, naja, das heitere Gelassenheit klingt jetzt sehr schön, aber einfach gehen könnte.
Und beim Doppel-S einschlafen.
Gelaschen.
Bei Gelass.
Heiter in Gelass.
Der ist nicht schlecht.
Der ist gut. Ich glaube, das baue ich ins zweite Programm ein.
Okay, bitteschön. Dann wird es wieder eine Flasche fällig.
Ich sage ja immer alles. Du kommst wirklich dreimal vor.
Heitere Gelasch. Also ein schöner Schluss fällt mir jetzt nicht ein für heute. Danke, dass du da warst, Hempel.
Ach, danke voll fürs schöner Einladen. Das hat mich jetzt wahnsinnig gefreut. Ja, danke dir.